Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 132. Episode unter dem Motto Hoch die Hände, Gamescom-Wochenende mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan. Ja, nach Wochen der Sommer, ich will jetzt nicht sagen Überbrückung, des Sommerprogramms haben wir jetzt wieder die altgewohnte Besetzung. Und in dieser altgewohnten Besetzung waren wir jetzt die letzten 3 Tage in Köln unterwegs.
Richtig, wir nehmen nämlich diese Woche wirklich erst am Freitag, den 22.08. um die Mittagszeit auf und der Podcast erscheint dann aber hoffentlich auch noch direkt heute am Freitag, denn wir waren direkt nach meinem Urlaub auf der Gamescom und ja, es waren 5 Wochen, Fabian, die wir hier nicht zusammengesessen haben, denn vor meinem Urlaub habe ich einmal mit Volker und dann mit Wolfgang gesprochen, dann hattest du 2 sehr interessante Community-Podcasts und dann nochmal einen Husarenritt durch Benchmarks ohne Ende mit Wolfgang. Mhm. Ja, und nach diesem Entzug, 5 Wochen kein Podcast mit dir, haben wir uns diese Woche in Köln getroffen. Da findet die Gamescom 2025 statt, dieses Jahr eine Woche früher, weil die Sommerferien in NRW nur noch diese Woche sind. Also in der nächsten Woche, wie sie typischerweise sonst stattfinden würde, hätten die Schüler keine Ferien mehr in NRW. Das ist natürlich äußerst unpraktisch. Und wir haben uns dort getroffen am Dienstag bis einschließlich Donnerstag. Und die Messe startet ja offiziell für alle Besucher erst am Donnerstag. Es gibt ja aber immer diese Wildcard-Option schon am Mittwochnachmittag. Und als Fachbesucherpresse kann man schon am Mittwoch auf die Messe. So, und warum sind wir dann schon am Dienstag auf der Messe gewesen? Fabian, wir haben es für Monaten angekündigt. Wir mussten aufs Schiff, wobei das gar nicht stimmt. Denn eigentlich warst nur du mit Wolfgang auf dem Schiff und ich war ja noch woanders. Aber du warst am Dienstag bei Asus und hast da was ganz, ganz Tolles gesehen. Darüber wollen wir heute sprechen und ansonsten aus dem Bauch heraus unsere Eindrücke und das, was hängen geblieben ist, von 2,5 Tagen Gamescom 2025 mit euch teilen. Aber los ging's eigentlich vor der Messe. Auf dem Schiff bei Asus. Und warum denn auf dem Schiff, Fabian?
Ja, das hat ja tatsächlich schon Tradition, dass Asus sich im Grunde genommen einfach vor den ersten Gamescom-Tag setzt und da eine riesige Auftaktveranstaltung gemacht, also zumindest aus der Hardware, aus der Tech-Branche, aus dieser Perspektive. Für die Games-Branche ist das natürlich ziemlich egal, was Asus da macht. Hm. Aber genau, sie haben diesmal ja nicht irgendein großes Eventgelände angemietet, etwas weiter weg von der Gamescom, wo man mit einem Shuttlebus hinfahren oder 30 Minuten laufen muss, sondern sie haben einfach gesagt, wir gehen so nah dran, wie wir können. Sehr nah dran ist der Rhein und da haben sie ihr Schiff reingesetzt. Wir hatten uns ausführlich darüber unterhalten. Ich glaube, wir hatten auch genannt, wie viele Toiletten es gibt auf diesem Schiff. Es sind einige. Nee, es ist wirklich ein großes 3 Decks.
Es ist das größte Eventschiff Europas. Ja. Wir haben den Wikipedia-Artikel dazu auch nochmal studiert und es ist ein sehr kontroverses Boot. Also wer da Interesse dran hat, ich verlinke mal den Wikipedia-Eintrag zu diesem Eventschiff, was brandneues, aber eine sehr kontroverse kurze Vergangenheit hat.
Es ist halt alles absurd, dass dann da eine Hardware Prince, so eine Luxusjacht oder so eine Kreuzfahrt.
Naja, eine Luxusjacht ist es nicht, aber es ist trotzdem absurd und hat aber schon für Eindruck gesorgt. Muss man ja auch sagen. Ja. Wir reden jetzt ja auch wieder darüber.
Genau, dann sind wir da an Bord gegangen. Das Erste, was ich dann erstmal gemacht habe, nach einer schwierigen Zugfahrt, bei der alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte, ich habe was gegessen.
Ja, das war natürlich.
Und das war dann für mich auch das Highlight des Tages tatsächlich. Nee, man kann sich das ja gar nicht vorstellen als Privatbesucher, wie man da, wie die Fachbesucher und die Pressebesucher, wie die Branche sich da. Also wie man da versucht, quasi die Branche zu umgarnen. Das ist ja all inclusive, was man da geboten bekommt.
Ja, es ist jetzt aber kein Hotelurlaub. Ja, also aber ja, du bist angekommen, hast was zu essen bekommen und dann ist es dir direkt wieder hochgekommen, als du gesehen hast, was Asus angekündigt hat.
Dann war die Pressekonferenz und Wolfgang war Gott sei Dank so früh da, dass er quasi mir, während ich noch am Essen war, einen Platz freihalten konnte, denn die Sitzgelegenheiten, die waren, man hat gemerkt, dass es nur ein Schiff ist und kein riesiges Eventgelände. Und wir hatten halt damit gerechnet, das wird jetzt eine Asus ROG-Pressekonferenz und sie stellen halt neue Asus-Produkte vor. Aber sie haben halt erstmal gesagt, hey, unsere Grafikkartensparte, die ist jetzt 30 Jahre alt geworden und das wollen wir jetzt natürlich feiern. Dann sind sie halt über die letzten 30 Jahre so ganz kurz, haben ein paar Minuten Zeit genommen, sind sie drüber gegangen, haben ein paar Grafikkarten auch vorgestellt, gesagt, was war daran so toll, was war die Innovation, die sie damals gebracht haben, wo hat sie das hingeführt und so weiter und so fort. Und dann dachte man, okay, 20 Minuten Vorspiel ist vorbei, jetzt kommt's gleich, jetzt geht's gleich los. Wir haben natürlich alle auf die ROG Matrix RTX 5090 gewartet. Mhm. Und dann wurde aber Nvidia auf die Bühne gerufen. Also zuerst hat man halt eine Videobotschaft von Jensen abgespielt, der war natürlich nicht vor Ort, der hat Besseres zu tun.
Aber der hat gratuliert.
Der hat gratuliert, der hat Asus gratuliert für die wundervolle Zusammenarbeit. Und dann kam aber irgendein Nvidia-Manager, sage ich jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es war. Und dann hat er im Grunde genommen die gleiche Präsentation, die Asus gegeben hat, 20 Minuten lang, nochmal gegeben, aber aus Nvidias Perspektive. Und er hat es eigentlich geschafft, dass das Ganze sich dann nicht mehr um Gaming oder Games oder Grafikkarten gedreht hat, sondern natürlich um AI.
Ach.
Das heißt, man ist zu diesem Schiff gegangen, in Erwartung, jetzt kommt gleich eine ROG Gaming Tech Pressekonferenz und im Endeffekt kam halt eine Selbstbeweihräucherung von und für Nvidia mit ganz viel AI. Das war ein bisschen absurd. Aber überraschend hätte es einen.
Dann kam sie ja noch.
Ja, und dann wurde quasi so ganz nebenbei, das fand ich ein bisschen absurd. Normalerweise wird das ja groß angeteasert und dann heißt es, ja, wir zeigen euch jetzt was. Und dann kommt so ein Teaser-Trailer, wo man nach und nach immer mehr vom Produkt sieht. Und dann hat er aber gesagt, ach ja, by the way, wir haben heute eine neue Grafikkarte. Slide, man sieht sie komplett direkt. Auch die anderen Anwesenden im Saal, Raum, wie nennt man das auf dem Schiff, keine Ahnung, haben erstmal so ein paar Sekunden gebraucht, um zu realisieren, dass sie da jetzt tatsächlich die neue ROG Matrix sehen. Es war ein paar Sekunden still und dann haben alle, die Masse war kaum noch zu halten.
Es ist ja jetzt dann doch auch nicht nur eine weitere 5090 geworden mit auf 600 Watt gedeckelten Powerbudget, die auch nicht schneller sein kann als alle anderen auf 600 Watt, sondern es ist ja dann durchaus doch so ein kleiner technischer,
es ist ein Meilenstein.
Kleines technisches Schmankerl dran.
Es ist ein Meilenstein für den Consumer-Bereich. Niemals zuvor gab es PC-Hardware, eine einzelne Komponente, die 800 Watt verbraucht hat, die sich an Endkunden richtet. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Und ich wundere mich schon ein Stück weit, weil wir über die letzten Jahre die Situation hatten, dass Nvidia den Boardpartnern quasi immer weniger Freiheiten gibt. Also die durften ja im Grunde genommen nichts mehr machen, außer GPU und Speicher als Komplettpaket kaufen und genau innerhalb der Spezifikationen anbieten, die Nvidia halt vorgibt. Mhm. Und dass es jetzt plötzlich dann anscheinend doch möglich ist, also zumindest in diesem Fall dann für Asus, vielleicht war es ein Geschenk für 30 Jahre Zusammenarbeit, dass sie da hingehen dürfen und die TDP um 200 Watt anheben können mit ihrem, ich sag jetzt BTF-Anschluss, aber du wirst mich gleich rügen
dafür. Ja, das ist falsch. Ich gucke auch gerade nochmal nach, weil ich habe ja probiert auch auf der Messe jemanden zu hören. Das ist der GC High Power Connector. Also vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht so im Thema sind. Die Grafikkarte ist eine 5090 im angepassten Astral-Design. Kann man schon so ein bisschen sagen. Ne? Also auch vier Lüfter. Ist eine Hommage an die erste, sag's mir.
Ich weiß es nicht, hat die erste Matrix-Grafikkarte.
Ja, so. Und sie hat eine TDP von 800 Watt, weil sie 600 Watt über den bekannten 12 Volt High-Power-Stecker ziehen darf. Oder 12 Volt 2x6 Stecker, wie er ja in der aktuellen Generation heißt. Und zusätzlich diesen Backside Connector bietet, den GC High Power Connector, das ist ja dieser Zusatzsteckplatz auf kompatiblen Asus, in Zukunft dann aber auch Sapphire Phantom Link Platinen. Ihr erinnert euch an unser Computex Podcast möglicherweise, da hat Sapphire das ja vorgestellt, wo in dem Fall aber nicht nochmal 600 Watt rüber gejagt werden oder sogar 1000, dafür ist der ja ausgelegt, sondern 200. Und dann sind es in Summe 800 und offensichtlich hat Jensen gesagt, 30 Jahre Asus Grafikkarten. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft mal wieder was machen, was nicht im Specsheet steht.
Ich weiß gar nicht, also ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass am Ende das nicht 600, 200 aufgeteilt sein wird, sondern vielleicht auch mehr über wie heißt es jetzt?
Also wir probieren das Ding natürlich ranzukriegen, weil es natürlich alle brennt interessiert. Aber ja, und dann, man muss aber noch sagen, zusätzlich, es gibt keinen Preis, Preisinformation gibt es noch nicht, und aber die Information, dass sie auf 1000 Stück limitiert ist. Ja, gut. Vielleicht hat das dann auch dazu geführt, dass Nvidia grünes Licht gegeben hat im Rahmen ihres Greenlight-Programms, wo ja alles abgenickt werden muss. Ja. Und das war dann also dein Nachmittag auf dem Schiff, sagst du?
Ja, genau. Also es ging danach dann noch um, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht aufgepasst. Also es ging um, ich habe nicht aufgepasst, weil ich sofort angefangen habe, halt die Meldung zur Astral zu schreiben. Aber es ging auch um ein Gamepad, was sie vorgestellt haben. Es ging um, einen, ja, man kennt doch diese Asus-Router, die aussehen wie eine Spinne. Und so ein Teil, ja. 9 OLED-Bildschirm, weiterhin 27 Zoll, beziehungsweise ich glaube, es sind ja nicht ganz 27 Zoll, aber sehr genau 26,5. WQHD, aber jetzt das erste Tandem-OLED-Panel, also heller.
Hell,
ja. Generell neue Monitore, dies, das. Ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, nicht aufgepasst. Wolfgang hat da noch zugehört. Ich habe die Grafikkarten-News geschrieben. Und das hat dann ja auch, ich denke, die 800 Watt waren da schon ein Aufhänger, der auch viele bei uns in der Community dann interessiert hat. Hätte Asus die nicht mit 800 Watt ausgestattet, hätte halt jeder gesagt, genau. Ja, ist halt jetzt wieder so ein...
Also sie waren letztendlich durch euch, liebe Zuhörer, gezwungen, da 600 Watt TDP freizugeben.
800.
Sonst hättet ihr euch ja nicht... 800, ja natürlich, meine Güte, sonst hättet ihr euch nicht dafür interessiert. Ja, du hast schon gesagt, Tradition, dass Asus da eine Pressekonferenz abhält, die am Vortag der Gamescom gehalten wird. Das ist ja jedes Jahr auch wieder spannend zu sehen, wer da Co-Sponsor ist. Dieses Jahr war es Nvidia. Es ging nicht einmal um AMD, richtig? Und letztes Jahr, als sie noch im E-Werk waren in Köln, war es eine reine AMD-Produkt, Neuvorstellungsveranstaltung.
Da ging es ja viel um Mainboards dann, ja.
Absolut. Ja, und nicht um Grafikkarten von Nvidia.
Und irgendwann davor war es mal Intel. Da wurde auch wieder AMD ein Kernwort erwähnt.
Ja, also klar, weil natürlich, wenn dann ein großer Partner da eine Menge Geld mutmaßlich beisteuert, damit so ein Schiff dahingestellt wird oder das E-Werk gemietet, dann will der auch, dass das dann eben auch seine Veranstaltung ist und nicht die Veranstaltung. Aber ja, das vielleicht auch mal als kleiner Blick hinter die Kulissen. Also dieses Jahr ging es da überhaupt nicht um AMD. Ich war nicht mit auf dem Schiff. Zumindest nicht an diesem Tag, weil ich parallel auf einem Event von Sony war. Und da hatten wir auch kurz drüber berichtet von Sony InZone. Das ist ja deren PC-Gaming-Brand. Ach, ja. Aus Film und Fernsehen bekannt für Monitore und Headsets. Da gibt es in Zukunft auch eine Maus und eine Tastatur und zwei Mauspads. Ja, wurde natürlich auch kontrovers diskutiert. Das machte schon einen extrem soliden Eindruck, muss ich sagen, vor Ort. Aber ja, 300 Euro für die erste 75% Tastatur und 180 Euro für die erste sehr leichte und sehr moderne Maus und 100 bzw. 60 Euro für die ersten beiden Mauspads sind natürlich eine Ansage. Ganz witzig, ich habe mich dann aber auf der Messe auch noch mit anderen Firmenvertretern unterhalten, also nicht von Sony, und da hatte einer auch eine Vergangenheit als Verkäufer im Mediamarkt, und der hat mir erzählt, ja, es ist aber schon absurd, also was heißt absurd, die Sony-Marke ist dann halt doch so stark, das können wir uns hier in unserer Bubble möglicherweise auch wieder nicht vorstellen, aber wenn normalerweise die Mediamarktkäufer so nach einem Headset, einen guten, günstigen gefragt haben und dann hat man ihnen was für 50 Euro vorgeschlagen oder geboten und dann hat derjenige aber dann noch das 30 Euro Headset gesehen, dann hat er eher das genommen. Aber wenn dann mal wieder eine neue Lieferung an 250 Euro Sony Headsets gekommen ist, dann waren die auch immer sofort weg. Heißt jetzt natürlich nicht statistisch bewiesen, dass der sonst ein 30 Euro Headset kauft, dann die 250 Euro Headsets kauft, aber das läuft schon ganz gut.
Also das kann ich mir
das Zeug von Sony
für die Konsolen auch super vorstellen. Nur ist ja jetzt hier das Besondere wirklich, dass sie sich da quasi auf Terra Incognito begeben, für ihre Verhältnisse, weil ein PC-Gamer ja jetzt vielleicht mit der Sony-Brand dann gar nicht so viel anfangen können. Und mit Preisen von 180 Euro für eine Maus sind sie halt, also das kosten halt auch die Top-Modelle von Logitech und Razer, wenn sie neu sind.
Gut, sie hat halt auch den neuesten PixArt-Sensor. Sie hat nur, was waren es, 48,4. Ich habe erst 5 geschrieben, ist aber 0,4 Gramm Gewicht. Und sie haben natürlich Pro-Gamer an der Hand. Mhm. Das war ja schon letztes Jahr ein großes Thema, als sie neue InZone-Monitore vorgestellt haben, wobei dem Top-Modell ja der Standfuß nur so hoch ist wie das typische 4 mm hohe Pro-Gamer-Mauspad. Was mich kurz hat die Luft anhalten lassen bei der diesjährigen Pressekonferenz, als das erste Mauspad, was sie erwähnt haben, für die Low-Sense-Spieler 6 mm hoch war. Und ich dachte, wie kann das sein? Das passt ja gar nicht zu deren Monitor und der Geschichte vom letzten Jahr. Aber das High-Sense-Gamer-Mauspad, was dann günstiger ist, also das billigere, hat dann wieder 4 mm und passt dann, zum teureren Monitor.
Dann verrat doch nochmal für den maximalen Aha-Effekt die Preise dieser Mauspads.
Ja, habe ich schon gesagt, du hast mir nur mal wieder nicht zugehört. 160 Euro. Ja. Und sie haben halt Fanatec. Das, die machen Lenkräder und so ein Krempel und gehören zu Corsair mittlerweile. Fanatec, den Pro-Gamer, wie nennt man das heutzutage? Nennt man das noch Clan? Schon. E-Sport.
Verein.
E-Sport. Verein. Konzern. Den E-Sports sind ja mittlerweile fast Konzerne. Und die haben sie an der Hand und probieren halt wirklich mit Macht da in dieses PC-Segment reinzukommen. Und ja, wir haben dann ja bei einem anderen Hersteller auch noch andere Mäuse gesehen, die noch viel, viel leichter gewesen sind. Und das finden Pro-Gamer extrem gut, haben wir da gehört. Es waren aber andere Pro-Gamer als die von Fnatic. Bei Sony zusammen mit Fnatic hieß es, dass das Gewicht, was da zum Einsatz kommt, quasi das Beste ist. Knapp 50 Gramm, darunter wäre Quatsch. Und ich glaube, du hattest doch auch schon mal gehört, dass die 60 Gramm eher das sind, was man haben muss.
Also ihr seht natürlich auch mal, im Grunde genommen sagt er halt seit einigen Jahren jeder Hersteller, dass das niedrigste Gewicht, das sie mit ihrer Maus erreichen können, das Beste ist. Und deswegen hätten sie es erreicht. Also da wird dann halt immer so, ne?
Ja, das Spiel umgedreht. Und dann wird ein Pro-Gamer herangezogen, der das auch so sieht.
Sowieso. Und dann kommt halt eine andere Firma. Es gibt ja diese, Zaunkönig-Carbon-Mäuse für 300 plus Euro.
Ja.
Die wiegen dann halt irgendwie 16 Gramm oder so. Und dann sagen, hier, das ist das. Nee, die sagen, 0 Gramm wäre das Beste. So, also im Endeffekt, es gibt da eine Range und jeder Hersteller ist natürlich von seinem eigenen Produkt überzeugt, beziehungsweise muss es für die Außenwahrnehmung natürlich sein. Aber da tut sich anscheinend mal wieder ein bisschen was im Markt und vielleicht ist es dann im Herbst, Winter mal wieder soweit, dass ich doch noch mal ein paar Mäuse testen muss.
Ja, da kommt wieder einiges und vieles davon ist relativ leicht. Ja, lass uns den Dienstag noch kurz festmachen. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht jeden Tag minutiös durch, aber was jetzt mittlerweile ja auch schon Tradition hat, und da war Wolfgang wiederum noch bevor es zu Asus aus Schiff oder zu Sony in die Nähe des Schokoladenmuseums ging, etwas weiter, es ist südlich am Rhein, hatte auch Nvidia geladen. Die haben aber im Wesentlichen so ein Gaming-Showcase gemacht. Da hat er ja auch schon etwas zu Resident Evil online gebracht. Da konnte man schon mal einen Blick auf die Technik werfen. Und da wird auch noch was erscheinen zu. Nur hilf mir auf die Sprünge oder ich muss selber hinklicken. Ich hab's doch schon gesehen und ich hab's doch jetzt aber leider
also Resident Evil hat er doch
vergessen.
Schon.
Richtig, aber es gibt ja noch Borderlands. Gab es doch da auch noch einen Eindruck, glaube ich, zu berichten. Richtig, da ist er doch. Ja, aber da gab es dieses Jahr eben keine super Vorstellung, aber damit
haben wir auch nicht
gerechnet. Ja, und dann haben wir noch den Abend in trauter Dreisamkeit zusammen mit einer vierten Person, mit einem Kontakt aus einem Unternehmen verbracht in Köln und sind dann zurück, was heißt zurück, sind dann nach Düsseldorf ins Hotel, denn das haben wir uns angewöhnt, im Hotel zu nächtigen in Düsseldorf, direkt in Bahnhofsnähe, dann ist man nämlich genauso schnell oder schneller an der Messe morgens wie aus Köln und zahlten, ich glaube, ein Drittel ist schon fast zu knapp gegriffen.
Also es kommt drauf an, wo man halt in Köln übernachten würde. Es gibt ja auch riesige Hotels direkt an der Messe, aber die kosten dann halt 1.000 Euro die Nacht.
Ja. Ja, und es gibt aber auch kleine Hotels weit weg der Hölle.
Wenn man da dann morgens durch den Kölner ÖPNV muss, dann braucht man zweifelsfall auch die halbe Stunde, die man mit dem RE von Düsseldorf nach Köln-Deutz bräuchte.
Ja. So, und da ging es dann Mittwoch wieder hin. Der Mittwochvormittag ist Presse- und Fachbesuchern vorenthalten, bis dann ab 13 Uhr die Wildcard-Inhaber auch schon auf die Messe können. Und ich muss sagen, und ich glaube, dir ging es ähnlich, mir kam schon der Vormittag dieses Jahr extrem voll vor und auch der Zug war schon extrem voll. Und generell, wollen wir jetzt mal von den Produkten und den Spielen kurz wegkommen, war natürlich wieder die Hölle los. Ich habe vorhin auch nochmal geguckt. Ja, es gibt am Sonntag noch Tickets. Ansonsten ist das Ganze ja aber schon seit Ewigkeiten ausverkauft und die Prognosen sagen deswegen ja auch schon wieder, dass es die größte Gamescom aller Zeiten werden wird und flächenmäßig und ausstellermäßig ist es ja auch schon.
Ja.
Hast du auch die leere Halle gesehen? Es gibt noch Potenzial. Ich war dann doch überrascht. Halle 3.2 war es, glaube ich. Es gibt noch eine leere Halle.
Ja, also im Businessbereich halt. Man könnte die natürlich anders erschließen aus dem Consumer-Bereich. Die waren nicht komplett leer, da waren so Coworking Spaces für fachbesuchende Creator, Presse, ne, wie auch immer. Aber ja, also auch an manchen Hallen war natürlich noch an der Seite hier und da ein bisschen was frei. Ja, ja. Klar, da geht immer noch mehr. Jetzt darüber zu sprechen wieder, wie voll es war. Ich meine, im Endeffekt ist es halt jedes Jahr die gleiche Leier. Aber mir kam es auch immer sehr voll vor. Es ist am Mittwochmorgen schon voll, am Mittwochnachmittag denkt man sich, ach du Schande. Und wenn man dann am Donnerstag drüber geht, dann kam es einem total leer vor im Rückblick am Mittwoch. Und ich will jetzt gar nicht wissen, was heute am Freitag los ist und der Samstag, das wird Mord und Totschlag.
Ja, und es ist aber ja, also das kommt jetzt wieder so negativ rüber. Ich fand das ja auch dieses Jahr wieder letztendlich cool zu sehen, wie sich diese Messe, wo so viele Messen dahin darben oder es eben nicht geschafft haben, ein öffentliches Event draus aus einer ehemaligen Fachmesse zu machen, wie es die Gamescom geschafft hat, trotz Corona dieser Place to be zu sein. Ja, sie sehen eben auch zu, dass das gerade noch so in den Sommerferien in NRW stattfindet, aber ich bin ja gestern Abend dann auch noch zurück, auch etwas verspätet dann nach Berlin und da war der Zug auch noch relativ voll und auch mit Familien, die da gewesen sind. Ich meine, in Berlin sind jetzt ja auch noch 3 Wochen Ferien, aber es ist schon ein Magnet und ich finde es toll, da vor Ort auch durch die lauten, vollen Hallen zu laufen, mal zu gucken, wer sind wir denn eigentlich alle oder wer seid ihr denn alle? Dieses Mal, Fabian, wir hatten ja Community-Kontakt. Es hat uns jemand angeschrieben, ob man sich mal treffen kann. Das haben wir gerne wahrgenommen. Und mich hat auf einer Veranstaltung auch noch jemand angesprochen. Beides sehr, sehr nette Kontakte, sehr kurzweilig. Also da braucht ihr euch auch nicht scheuen. Solange es jetzt nicht plötzlich 1000 Anfragen sind, wovon ich nicht ausgehe, Fabian, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich kann mich kaum retten, du, hör mal.
Keine Berührungsängste. Ich fand es sehr angenehm und echt eine willkommene Abwechslung, einfach auch mal Gesichter zu den Lesern, zu den Zuhörern zu sehen. Und fand es generell toll. Ich meine, Cosplay, ich habe mich noch nie so verkleidet seit Grundschulfasching. Fasching heißt es, glaube ich, in Berlin. Hieß das hier Karneval? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich finde es halt trotzdem teilweise verrückt zu sehen, mit welchem Aufwand da Kostüme gestaltet werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Messestände, die da aufgebaut werden. Ja, und eine Sache ist mir auch noch in Erinnerung geblieben und darüber können wir jetzt ja auch nochmal sprechen, wenn es wieder darum geht, was wir Mittwoch gemacht haben. Resident Evil. Ah, da warst du, glaube ich, erst am Donnerstag.
Nee, das war mein erster Termin am Mittwoch tatsächlich.
Ah, denn da bin ich vorbeigelaufen, das sind ja öffentliche Hallen gewesen, noch vor 1 Uhr, also bevor dann die ersten Nicht-Fachbesucher und Pressevertreter auf die Messe kommen konnten. Und da war schon eine irre lange Schlange. Und am Donnerstag war ich dann bei einer Agentur im Businessbereich, die aber auch den Publisher betreut. Und da hieß es dann, ja, sie hatten gerade gehört, dass da jetzt 5 Stunden Wartezeit sind. Und ich glaube, die Schlange bei Resident Evil hat doch alles geschlagen, oder? Was zumindest jetzt, als wir da waren.
5 Stunden.
Ja, hieß es da.
Also das wäre dann für mich auch ein Novum. Also ich bin schon häufiger über die Messe gegangen und habe dann da halt Schilder gesehen von wegen 2 oder 3 Stunden. Aber 5, das habe ich auch noch nicht mitbekommen.
Also gerne, wer da war und angestanden hat oder jetzt vielleicht, wenn er das hier hört, ansteht, gerne mal in die Kommentare zum Podcast posten, wie lange ihr bei Resident Evil angestanden habt oder wo ihr wie lange angestanden habt.
Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich schäme mich da dann immer so ein bisschen, weil ich natürlich 0 Minuten anstehen musste als Journalist mit Pressetermin.
Ja, aber auch nur, wenn du angefragt hast
vorher. Genau, wenn ich einen Termin hatte.
Halt, und dich dann jemand nicht ignoriert
hat. Ja, das ist natürlich immer Grundvoraussetzung. Aber so, warum fühle ich mich da so schlecht? Weil ich überhaupt kein Resident Evil-Fan in irgendeiner Art und Weise bin. Ich muss sogar zugeben, das war am Mittwochmorgen das erste Mal in meinem Leben, dass ich Resident Evil gespielt habe. Und das ist natürlich schon immer so ein bisschen so eine Geschichte, wenn da wirklich Die-Hard-Fans sich hinstellen und 5 Stunden Zeit aufopfern, um das spielen zu dürfen. Und ich, absoluter Noob, der nichts damit anfangen kann eigentlich, einfach vorbeilaufen darf. Und dann spiele ich das und denke mir, ja, sieht da ganz, ganz nett oder halt eben ganz gruselig aus. Wird es auch noch einen Bericht zu geben, der ist eigentlich schon fertig, ich brauche noch Bilder, das wird aber heute auch noch veröffentlicht, beziehungsweise wenn der Podcast online geht, dann ist es wahrscheinlich schon veröffentlicht. Und wir hatten ja sogar 2-mal die Gelegenheit, Resident Evil, wir hatten es ja eben schon angesprochen, Wolfgang hat es ja auch, dann haben wir da einmal einen Technikartikel zu und einmal einen Gameplay-Artikel. Und auch als jemand, der mit diesem Genre eigentlich nichts anfangen kann, muss ich da ganz ehrlich sagen, es hat Eindruck gemacht, also von der Atmosphäre und Stimmung her. Und ich hatte, ja, das heißt Angst. Ich hatte keine Angst. Ich hatte vielleicht Angst, dass es sehr peinlich wird, wenn gleich ein Jumpscare kommt und ich aufzucke und erschrecke oder schreie oder sonst irgendwas. Und alle um mich herum sich dann umdrehen und mich anschauen und sich denken, was für ein Typ. Aber vielleicht ist das auch schon wieder das größte Lob, was man dem Ganzen geben kann. Dass man halt wirklich sich fürchtet, Angst hat.
Und das war in dem Fall aber ja auch ein Anspielslot auf deren Stand, richtig?
Ja, genau. Also die waren halt
Bereich, weil es gibt ja oft beides, ne, dass die Slots haben auf dem Stand, aber dann wiederum auch im Business-Bereich. Das sind ja die Hallen 2, 3, 4, 5 nicht mehr, glaube ich. Ne?
5 ist Merchandise.
2, 3 und 4, wo man nur mit Presse- und Fachbesucher-Ticket reinkommt. Und da gibt es dann ja weniger pompöse Stände, meistens eben nur, ja, eigentlich nur verkleidet.
Es sind halt in der Regel
glatte Wände und dann aber.
Also so quaderförmige, genau, die von allen Seiten komplett zu sind.
2 oder 20 Meetingräumen. Je größer das Unternehmen, desto größer muss der Stand sein. Und ja, aber das war dann auf dem Stand und da hat man dich in einen dunklen Raum gesteckt oder? Nein.
Also das war halt im Endeffekt bei mir das gleiche Ambiente, in dem die Leute, die da 5 Stunden angestanden haben, auch gespielt haben. Es war so ein länglicher Raum, da waren Anspielstationen auf einer PlayStation 5 Pro. Es war ein bisschen eng, weil man, also ich hatte das Glück, dass ich halt früh morgens in so einen exklusiven Slot rein durfte, der dann halt nur zur Hälfte gefüllt war, wenn überhaupt. Das heißt, ich konnte mich quasi mit meinem Rücken direkt zum TV hinter mir stellen, denn sonst hätte man quasi 10 Zentimeter vor dem Bildschirm stehen müssen, weil es so eng war und hinter einem dann halt noch eine Person in die andere Richtung geschaut hat. Ich habe davon auch Gebrauch gemacht. Ich bin dann ganz zurückgegangen, allein schon, damit mich die Jumpscares nicht ganz so rausziehen.
Ja, und was ist sonst hängen geblieben? Jetzt bleiben wir mal bei den Spielen kurz, bevor wir dann nochmal zur Zukunft von Xbox kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht warum, also ich bin da relativ raus, weil ich habe mich insbesondere mit Kontakten getroffen, aber auch extrem Hardware-Fokus oder aber wirklich ohne Anspielslots im Business-Bereich mit den Publishern direkt.
Du
warst ja wirklich auch, ja, was
du hast den Kirby richtig abgezogen.
Ja, bei Nintendo waren wir zu zweit und da haben wir beide Kirby Air Rider gerockt. Ja. Und mit CK und nicht mit G. Ja, so, also du hast gespielt eine ganze Menge. Was ist sonst noch mit hängen geblieben? Anno.
Ja, ich wollte gerade sagen, das, was man 117. natürlich bei einer PC-Gaming-Community auf jeden Fall erwähnen muss, ist natürlich Anno. So, jetzt ist wieder die Frage, was ist hier NDA oder nicht? Ich weiß nicht, ob man sagen darf, dass man an der Closed Beta teilgenommen hat oder nicht, aber ich unterstelle jetzt mal, das wird man ja wohl schon noch sagen dürfen.
Ja, irgendjemand wird daran ja auch teilgenommen haben. So,
und die Personen, die daran teilgenommen haben, ich würde mal jetzt behaupten, dass die im Grunde genommen all das, was jetzt Ubisoft auf der Gamescom schon erzählt hat, schon wussten. Insofern war das aus einer persönlichen Perspektive nicht so spannend. Sie haben auch generell uns jetzt nichts verraten oder gesagt oder gezeigt, was nicht ohnehin schon über andere Wege, Anno Union oder was auch immer, in die Öffentlichkeit geraten wäre. Also das war schon so ein Event, wo es nicht mehr darum geht, hey, wir möchten euch was zeigen, wir haben Ankündigungen, sondern es war so ein, ja, wir möchten das Spiel jetzt dann auch langsam verkaufen. Es erscheint in ein paar Monaten und jetzt kauft's halt bitte. Ich konnte eine halbe Stunde lang spielen in der Albion-Region, also halt Norden Großbritannien im Endeffekt. Was da das neue Feature war, was man sich da anschauen konnte, waren die Sümpfe. Also es gibt jetzt quasi auf den Inseln gibt es Sumpfgebiete und die haben dann quasi nochmal andere Fruchtbarkeiten, wenn man so möchte, als die Inseln selbst. Also es gibt dann halt zum Beispiel Schilf, was man braucht, was man anbauen muss und das geht halt nur im Sumpf. Oder man braucht halt Lehm, Ton für Ziegelsteine oder man.
Und Schilf für Reetdächer, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, man hat Körbe daraus geflechtet oder Sandalen. Ja. Ich muss mir das Footage, das ich da aufgenommen habe, nochmal anschauen. Die Meldung ist noch nicht geschrieben. Und man entscheidet sich ja im Grunde genommen, das hatten sie schon angekündigt, das hatten sie auch schon vor einem Jahr, glaube ich, sogar angekündigt. Man entscheidet sich in dieser nördlichen Region, Mit der zweiten Bevölkerungsstufe spaltet sich das auf, geht man den römischen Weg, also möchte man quasi die Kelten zu Römern machen oder möchte man den keltischen Traditionen treu bleiben. Und was Ubisoft da wichtig war, ja, sie wollen da wirklich so ein bisschen diesen kulturellen Weg dieser Region mit reinbringen ins Spiel. Das soll ein Element sein, das ist ihnen wichtig, das wird sich auch widerspiegeln in der Optik der Region, also welche, wie das dann alles aussieht, die Gebäude und was auch immer. Die Religion wird eine Rolle spielen, es wird neutrale Parteien geben, die einem ja, positiv oder negativ gegenüberstehen, je nachdem, wie man da romanisiert oder halt eben nicht. Und bei den Sümpfen ist das konkrete Beispiel dann, dass man die trockenlegen kann. Also die Römer möchten die Sümpfe gerne trockenlegen, damit sie da Weizenfelder drauf platzieren können, um dann Brot herzustellen. Und sie wollen Weideland haben, um Würste herzustellen. Und die Kelten, also man würde sie dann trockenlegen, indem man Kanäle anlegt und dann würde man sie langsam entwässern. Das dauert dann eine Zeit so. Und das finden dann aber manche Kelten, manche ja, hart eingesottenen Hardline-Kelten, die finden das dann nicht gut. Und auf der anderen Seite kann man auch hingehen und sagen, ja, wir lassen die Sümpfe, wie sie sind. Wir lassen sie richtig sumpfig und dann können wir die keltischen Produktionsketten produzieren. Aber dann werden die Römer, die sich hier rüber gesiedelt haben, nicht so super glücklich.
Nicht glücklich.
So, und da muss man dann halt seinen Weg gehen im Spiel. Ich glaube, es wird doch so sein, dass man sich da im Endeffekt von Insel zu Insel wieder ein bisschen... Also man wird Freiheiten haben. Es ist ja weitestgehend, das war ja mit 1800 schon der Fall, es ist ja weitestgehend eine Sandbox.
Ja, ich zitiere jetzt mal, ich paraphrasiere.
Oh Gott,
ja, danke dir. Es waren drei lange kurze Nächte. Nein, drei kurze Nächte zuletzt. Es ist ja so ein bisschen Unternehmenskultur, oder naja, wobei nicht alle Redakteure diesem Hobby frönen, bei Meldungen in der Entstehung teilweise sehr suffisante Titel zu setzen. Du hast es jetzt bei allem, was du noch vorhast, zu Gamescom zu berichten, eiskalt durchgezogen. Und jetzt
das geht nicht mehr so gut. Sorry, das geht nicht mehr so gut, seitdem ich irgendwann mal einen Titel gewählt habe, der so lang war, dass es einen internen Serverfehler gab. Ach. Und Steffen seitdem da ein hartes Limit reingesetzt hat, wie lang die Titel sein dürfen.
Das ist okay, schon, aber jetzt bei Anno 117 steht weiterhin ein 1800 Reskin mit Lametta.
Ja, das ist schon sehr, das war jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, nein, das ist zu hart, es ist nicht nur ein Riesen.
Nein, das war jetzt nämlich auch mein Eindruck, dass das dieses Mal bei dir wirklich sehr intern sehr populistisch gesetzt wurde und nicht wirklich deinem eigenen Eindruck entspricht.
Ich bin persönlich nicht der größte 1800-Fan, ich würde behaupten, es gab bessere Anos, natürlich auch schlechtere. Ich weiß aber natürlich auch aus die Community selbst, die Spieler, für die ist Anno 1800 das Größte, das Beste, das hat sich auch am besten verkauft, hatte den längsten Support, das ist auch für Ubisoft das Größte, beste Anno aller Zeiten. Und natürlich halten sie dann weitestgehend an den Mechaniken, die da etabliert wurden, fest. Das wäre ja auch blöd, das nicht zu tun. Es wird natürlich in gewisser Weise, in viele Mechaniken werden dann quasi ein Reskin sein, also quasi neues Setting auf gleiche Mechaniken. Es wird aber auch neue Dinge geben. Es gibt zum Beispiel einen Tech-Tree mit 150 Sachen, die man erforschen kann. Und man muss auch erstmal das Wissen anhäufen mit bestimmten Gebäuden und Aktionen. Das Religionssystem, das sie da vorgestellt haben, oder ich weiß gar nicht, inwiefern sie das schon vorgestellt haben oder ich mir das nur einpläue, dass sie das vorgestellt haben, weil ich halt nicht der Klaus Peter gespielt habe. Aber wobei, es war ja jetzt auch in dem Gamescom-Bild drin, da habe ich es jetzt nicht explored, aber es, so. Und man kann verschiedenen Göttern huldigen. Man kann sich aussuchen pro Insel, welchem Gott huldige ich denn jetzt? Und dann gibt das bestimmte Boni, zum Beispiel auf Landwirtschaft, wenn ich dem Gott der Landwirtschaft, ich kann jetzt nicht die römischen Götternamen alle auswendig so. Man kann natürlich
Cäsar.
Nee, das ist kein... man kann natürlich ich wollte jetzt gerade sagen Poseidon, aber es wäre ja Neptun. Ne? Man kann ja dem Gott der Meere dann huldigen und dann sind natürlich die Schiffe, und die von dieser Insel stammen, besonders toll. Oder die Fischer fangen mehr. Also, solche Geschichten sind das. Je nachdem, wie viele Leute da huldigen, wie viele da beten, desto krasser werden die Boni. Und das sind Systeme, die gab es natürlich in 1800 so nicht. Sie haben ja auch gesagt, vor einem Jahr schon, da hat es sie ausgequetscht, so, es wird Sklaven geben. Das wird sich im Spiel irgendwie widerspiegeln. Und das ist natürlich auch
Weil es eben auch Teil der Zeit gewesen ist und ja.
War es in 1800 auch, ne? Also da hat man natürlich auch Sklaven in
die Ja, genau, gebracht. Da gab es aber die.
Aber
ja.
da haben sie das einfach totgeschwiegen, wenn man so möchte. Weil sie gesagt haben: Nee, wir haben hier eine Friede, Freude, Eierkuchen, Happy World. Es soll eine Wohlfühlatmosphäre sein. Und bei das ist ja dann auch bei Ubisoft generell so ein Wandel im Umgang mit solchen Geschichten. Bei 117 haben sie klar gesagt, nee, das gehört halt zur römischen Geschichte dazu. Wir müssen das irgendwie behandeln. Und wie genau das passiert, vielleicht bin ich da nicht gut genug informiert, aber das weiß ich gerade nicht. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ob sie das schon breit vorgeführt haben.
Mhm. Eine Wuselspiel-Alternative, weniger komplex, ist ja das von uns hier schon oftmals, aber jetzt länger nicht besprochene Pioneers of Pagonia, wo wir ja auch schon mal die Entwickler hier im Interview hatten. Da gibt es jetzt einen Termin, Fabian, 11. Dezember.
Ist dann fast 2 Jahre her, dass es in Early Access gegangen ist.
Ja, und das wollte ich hier noch in dem Zusammenhang droppen. Was ist dir sonst noch neben Kirby?
Also das ist wirklich weit von der Alternative entfernt, weil es ja schon eine andere Genre-Aufbauspiel ist.
Ja, ich
weiß
mir schon klar.
Und weil es natürlich Indie ist, also allein vom Umfang schon. Aber wenn wir jetzt, das muss ich hier nochmal ganz kurz reinquetschen, weil ich das Spiel so toll finde, wenn wir hier jetzt bei Alternativen für Anno sind, irgendwann im Herbst, und ich hoffe, ich schlabber jetzt nicht wieder Blödsinn, weil sie diesen Release-Termin seit Jahren, glaube ich, verschieben, erscheint Farthest Frontier von Krait Entertainment. Das ist jetzt seit, ich glaube, doch im Sommer sind es jetzt, glaube ich, 3 Jahre im Early Access. Es ist keine Early Access-Leiche, sie arbeiten permanent daran. Es wird immer größer. Es ist viel größer, als es ursprünglich mal sein sollte. Aber das ist wirklich ein Aufbauspiel, das genauso aus einem Anno 15.3, 17.1, 14.4 hätte entstehen können, wenn Ubisoft in eine andere Richtung abgebogen wäre, als sie es dann halt eben mit 2205 und 1800 und jetzt 117 sind. Und das könnte vielleicht wirklich zumindest mal eine AA-Alternative sein. Und da freue ich mich sehr drauf auf den 1.0-Release, denn der soll irgendwann im Herbst bevorstehen. Farthest Frontier. Ja. So. Aber das war gar nicht auf der Gamescom, also es ist komplett unrelated.
Ja, noch so eine Premiere gefeiert hat ja First Light 007, da warst du auch. Ich bin da im Businessbereich mal stehen geblieben, weil da ein Aston Martin vorm Stand stand. Also es war einer der schickeren Business-Stand-Stände, weil normalerweise steht da ja gar nichts vorm Stand.
Der war auch direkt am Eingang der Business-Area, also wenn man quasi aus dem Entertainment-Bereich
kommt. Genau, man konnte gar nicht vorbeilatschen.
Es war halt, richtig. Ich darf jetzt leider nichts darüber sagen, was da drinnen war.
Nee, dann sag's auch nicht. Aber du wolltest ja noch was dazu schreiben.
Definitiv, nur ist das, das muss ich auch noch richtig datieren, weil auch da
ist ein
Embargo. Und ich weiß nicht, ob das wieder so eine Embargo-Geschichte ist, wo man nicht über das Embargo sprechen darf. Deswegen würge ich das jetzt hier ab. Was ich aber sagen kann, wenn man es von außen gesehen hat, ist, sie haben das als Kino aufgezogen, diesen Stand. Also rote Vorhänge, Premiere.
Und wer da ein Bild von sehen will, es ist eine von 9 Kacheln unseres aktuellen Podcast-Teasers.
Ja. Man könnte jetzt, wenn sie das Ganze schon als Kino-Feeling aufbauen, so ein James Bond gilt, Kinofilme, man kann, denke
ich. Fabian, komm, lass uns noch über was reden.
Ja, okay.
Hast du noch ein Spiel, was hängen geblieben ist? Also du möchtest ja immer noch über unseren Kirby-Husarenritt sprechen. Wir können ja noch mal zu Nintendo Switch 2 allgemein kommen. Die war schon auch sehr präsent auf der Messe. Also ich meine, viele Stände sind halt auch sehr Konsolen. Das ist halt ja auch eine PC-Gaming-Messe im Endeffekt immer noch. Das merkt man da schon. Natürlich sind auch die ganzen Hersteller vertreten. Aber wo man merkt, dass die Switch 2 jetzt halt auch wirklich ein Riesending ist, sind zum Beispiel die ganzen Speicherkartenanbieter, die jetzt händeringend mit ihren lizenzierten Speicherkarten um sich werfen und wollen, dass man doch gerne mal darüber berichtet, wie toll dieser neue, wie heißen die, Express-SD-Karten,
Also das ist ja natürlich aus Hardware-Perspektive dann, aber selbst aus der Gaming-Perspektive, man hatte ja nicht nur diesen riesigen Nintendo-Stand im Pressebereich oder halt einen großen Nintendo-Stand im Entertainment-Bereich, sondern überall war diese Konsole präsent. Im Indie-Bereich gab es wieder Nintendo, weil da einfach viele Indies auf der Switch 2 präsentiert worden. Und Silksong wurde ja auch auf der Switch 2, also Hollow Knight, wurde ja auch auf der Switch 2 präsentiert. Also man hat überall, ich glaube, es gab wahrscheinlich keine Halle, wo nicht irgendwo fett rot Nintendo Switch 2. Die war überall, diese Konsole.
Jetzt hast du gerade schon den Indie-Bereich angesprochen. Das ist Halle 10.2, glaube ich. Da ist auch der Retro-Bereich. Ist sicherlich jetzt kein Geheimtipp mehr, aber ich bin da dieses Jahr auch wieder durchgelaufen. Wer damit was anfangen kann, der muss da einfach mal durchlaufen. Durch die paar Gänge. Das ist ja nicht viel. Das sind, weiß ich nicht, 30 mal 30 Meter Retro-Ecke, würde ich sagen. Der Indie-Bereich ist schon deutlich größer, aber da steht halt wirklich alles an alten Konsolen, was man sich so vorstellen kann, oder deren Neuauflagen. Ist schon, und halt an den alten Fernsehern, Monitoren, ist schon ein verrücktes Bild, finde ich, immer wieder. Und da war es auch nicht ganz so voll am Donnerstag. Also, ja. So, Entschuldigung, das wollte ich hier anmerken. Sonst noch ein
Spiel. Was wir zu Nintendo vielleicht noch sagen können, ich hatte mal nachgefragt, als wir da unseren Termin hatten bei der zuständigen PR-Person, wie sieht es eigentlich aus mit dem Mario Kart Bundle für die Switch 2? Das ist ja im Grunde genommen der Weg, auf den jeder, den ich zumindest kenne, diese Konsole gekauft hat. Man kann ja 470 Euro für die Konsole ausgeben oder 510 Euro für das Bundle mit Mario Kart. Und das Spiel würde einzeln ja 90 Euro kosten. Das heißt, man hat ja quasi richtig 50 dick. Euro gespart, einen richtigen Schnapper gemacht. Und dieses Bundle wird aber im Herbst auslaufen. Also so zumindest die Kommunikation seitens Nintendo, seitens der deutschsprachigen PR. Man wüsste nicht genau wann und wie und wo. Es wird auch ein Ersatzbundle mit Pokémon geben dann anscheinend.
Genau, es ist auch angekündigt. Das hatte ich gerade nochmal nachgeguckt. Das kostet dann nur 500 Euro, weil das Spiel ja auch separat 10 Euro günstiger ist.
Keine 90.
Aber,
keine 90 Euro Geschichte. Ja, aber das wird auslaufen. Ne? Und ich hatte dann auch ganz frech direkt gesagt, ja, das wird ja quasi eine Preiserhöhung für die Konsole dann. Aber das scheint Nintendo auch bewusst einzukalkulieren. Ich glaube, die sehen sich da schon in einer sehr starken Position. Der Hinweis an der Stelle wäre natürlich, wer diese Konsole vielleicht doch noch kaufen will, vielleicht auch fürs Weihnachten, Weihnachten und auch Mario Kart auf jeden Fall haben will. Ja, also vielleicht dann doch tatsächlich, ich will nicht sagen, dass es eine gute Idee wäre, 510 Euro für diese Geschichte auszugeben, aber wer das unbedingt machen will, dann sollte er vielleicht jetzt tatsächlich 510 Euro ausgeben, bevor er in ein paar Monaten dann 560 Euro dafür ausgeben muss.
Weil er das Spiel separat erwerben muss. Ja. Das zu Nintendo. Jetzt frage ich dich zum vierten Mal, ist sonst noch ein Spiel hängen geblieben?
Ich habe mir noch...
muss ich dir noch mal ins Wort fallen. Mir sei es verziehen, man kann auf dieser Messe, egal mit wie vielen Männern, Weiblein, weiß der Geiermann hingeht, man kann sich auch einfach alles nicht angucken. Ne? Erstens kriegt man nicht überall Termine. Wenn man keine Termine hat, kann man nicht überall anstehen. Und es ist halt einfach auch zu viel. Ja, das ist schon auch es gibt ja auch Messen, die nicht mehr so der Fokus für Neuvorstellungen sind, aber die Gamescom ist halt wirklich auch für die Games-Branche, es wird so viel gezeigt, angekündigt.
Also angekündigt vielleicht gar nicht mal unbedingt. Da haben wir mehr Ankündigungen tatsächlich es gibt ja diese drei großen Geoff Keighley Werbeshows im Jahr. Also Game Awards und dann Summer Game Fest und dann Opening Night Live, wo man ja im Endeffekt als Publisher hingehen kann mit einem LKW, mit einer LKW-Ladung Moneten und sagt, hier bitte
Gold,
bitte verkauf uns unseren Trailer. Und bei den Game Awards, die ja im Dezember sind, oder es ist November, auf jeden Fall Ende des Jahres, und beim Summer Game Fest Anfang Juni, da wird in der Regel mehr vorgestellt. Die Gamescom ist schon eine Messe, die sich dann deutlich mehr darauf orientiert, das Ganze dann in den Herbst gehend auch zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Aber ja, was ich jetzt noch konkret gespielt habe, noch einiges, über alles reden wir jetzt nicht, was mir noch hängen geblieben ist, weil ich mich da jetzt auch freue darauf, dass dann irgendwann, wenn es denn erscheint, weiterzuspielen, ist Protocol 8020. Das ist das neue Spiel von Supermassive Games. Supermassive. Also die ja diese The Dark Pictures Anthology gemacht haben, die The Quarry gemacht haben. Also wenn man eines deren Spiele gespielt hat, dann meine ich jetzt gar nicht schlecht, aber dann kennt man ja quasi alle. Also die Mechaniken, die
da. Ich zitiere stehen. Aus deinem Arbeitstitel, hast du eins gespielt, hast du alle gespielt. Ja.
die Mechaniken, die Gameplay-Loops, die da drin sind, bekannt. Ne? Also es sind halt diese Horror-Adventures, wenn man so möchte. Man erkundet erstmal, was passiert hier überhaupt. Man muss leichte, seichte Puzzle lösen. und es gibt Entscheidungen. Und weil es diesmal deutlich mehr Entscheidungen gibt, die zu jähen Situationen führen können, die abrupt sehr, sehr viel ändern, wie es weitergeht. Und das verzweigt sich dann auch. Und man sieht auch schön in so einem Baum, wie kann es sich denn verzweigen, wird das sogenannte Turning Points, glaube ich, haben sie es genannt, geben. Ich weiß nicht, wie es dann in der deutschen Übersetzung heißen wird. Aber es ist quasi so, wann immer so eine Entscheidung getroffen wird oder ein Ereignis passiert, dass man halt in einem positiven oder einem negativen Ausgang verlassen kann, wird gespeichert. Ein beständiger Safe Point. Und den kann man immer wieder laden und man kann experimentieren. Sodass das Ganze quasi für Leute, die einfach nur die Geschichte erkunden wollen, ein bisschen sandboxiger wird. Das kann man aber auch ausschalten, dann hat man quasi den Hardcore-Mode. So, und so viel zum Gameplay. Also gut, das hat es jetzt natürlich nicht verkauft für Leute, die überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, aber die Leute, die wissen, was Supermassive Games sonst so gemacht hat,
die sind gerade am Vorbestellen.
Es wird genau das, was man davon sich erwartet. So. Und als Variable bleibt dann natürlich das Setting. Und da haben sie diesmal was, was mich persönlich sehr interessiert. Denn man ist Teil einer...
Man isst viel. Ach so, man isst... Also, ja.
Man ist Teil einer Crew auf einem Raumschiff, das, ich glaube, 4 Jahre unterwegs ist schon. Ein großer Teil ist eingefroren, der Crew, also bewusst, um sie dann halt wieder aufzuwecken. Man soll einen fremden Planeten, einen Exoplaneten, den man eventuell bevölkern könnte als Menschheit, man soll den mal ein bisschen beobachten, ne? Drumherum fliegen, im Orbit und Daten sammeln, sodass dann das eigentliche Kolonisationsraumschiff, das ein bisschen später ankommen soll, landen kann und vorbereitet ist.
Klingt nach einer total sicheren Mission.
Es geht absolut gar nicht schief, bis auf die Tatsache, dass kurz bevor man dann da ist, 2 Astronauten sind, Crewmember sind halt wach, schlafen nicht, kümmern sich um das Schiff und dann gibt es da plötzlich einen harten Ruckler, der Strom fällt aus und es wird klar, okay, irgendwas ist da ins Schiff eingeschlagen. Und das sollte natürlich eigentlich nicht passieren, denn eigentlich gibt es da evasive Manövers und Abwehrmechaniken, aber es ist trotzdem passiert. Und man soll jetzt erstmal rausfinden, okay, was denn? Was passiert? Und dann hat man die Wahl, okay, wecke ich jetzt die Crew erstmal oder schaffen wir 2 das alleine? Fragen wir den Bordcomputer, was er empfiehlt? Starten wir das Schiff vielleicht mal neu, die Systeme, oder nicht? Gehen wir da hin alleine oder was machen wir? Und dann, ich bin da halt dann hingelaufen und hab halt geschaut. Man hat ja gesehen, da ist ein großes Loch im Schiff. Dann hat man das halt so gesealt und hat gesagt, okay, jetzt sind wir wieder in Sicherheit. Man ist wieder reingegangen. Was man nicht gesehen hat, also was die Charaktere nicht gesehen haben, ist, da bewegt sich irgendwas. Das ist so eine schleimige Konsistenz im Inneren dieses Lochs und das kriecht so wie eine Schnecke umher. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus.
Da hast du dann aber keine Angst.
Nö, das war nicht, da hat einem nichts Angst gemacht. Aber man hat schon gesehen, oh je, das wird jetzt gleich ein bisschen, da passiert noch was. Und ja, dann ist auch was passiert. Zum Beispiel, da hat man, wurde eine dieser beiden Personen, die Frau, die wurde infiziert von dieser Geschichte, hat dann den anderen Charakter, den man gespielt hat, den Protagonisten dieses ersten Levels gejagt und dann auch am Ende umgebracht.
Willst du so viel verraten, ja?
Ja, das ist die Demo und das ist das erste Level. Ich denke, das kann man verraten. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, man hatte diese Frau erst vorher, ein paar Minuten vorher hat man sie erst gerettet, sonst wäre sie gestorben, weil sie ins All geschwebt ist. So, wenn man sie jetzt nicht gerettet hätte, dann wäre sie nicht infiziert worden und hätte einen nicht umgebracht. Wie wäre es denn dann weitergegangen? Was wäre passiert, wenn man die ganze Crew geweckt hätte? Und das Ganze hat mir jetzt schon Lust gemacht, auszuprobieren, ja, was wäre denn wenn? Und
ja, was wäre wenn gewesen? Ja.
Also da freue ich mich drauf, gerade weil dieses Sci-Fi-Setting auch eines ist, was mich persönlich dann wieder reizt. Und wie gesagt, Gameplay-Technik, die erfinden da das Rad nicht neu, aber ihre bewährte Strategie funktioniert ja bisher. Insofern bin ich da. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, wird das jetzt ein gutes Spiel? Aber hier bin ich jetzt einigermaßen zuversichtlich, die Leute, die mit Supermassive Games spielen, was anfangen konnten, die werden auch damit was anfangen konnten, sofern sie jetzt nicht sagen, das Setting ist total eine Katastrophe.
Dann lass uns nochmal von den Spielen zurück zur Hardware. Wir haben mit Hardware angefangen, wir hören mit Hardware auf. Die ersten Xbox-Handhelds konnte man jetzt auch oder kann man auch auf der Gamescom ausprobieren. Angekündigt im, was war da der Anlass? So eine Xbox-Veranstaltung, richtig? An irgendeinem Sonntag, wo du dich dann zum Glück hingeklemmt und das gemacht hattest. haben wir schon drüber gesprochen, die Zukunft von Xbox wird breiter sein als es, oder weniger eingeschränkt als in der Vergangenheit. Xbox soll eben nicht mehr nur der eine Store sein auf der einen Geräteklasse, sondern mehr Geräte umfassen und auch Steam, Epic und sonst was alles einbinden können. Was konkret es dann für eine neue stationäre Xbox bedeutet, ob es die nur von Microsoft weiter gibt oder möglicherweise auch andere Hersteller Xbox Konsolen bauen können oder Mini-PCs, das bleibt noch abzuwarten, aber es gibt jetzt auf jeden Fall Xbox-Varianten des Asus Windows Gaming Handheld ROG Ally, nämlich das ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, die sich unterscheiden durch Performance und auch das
Display. Ja, die sich massiv die unterscheiden.
Schalter, also die unterscheiden sich wirklich. Drin, ja. Von Display über Thumbsticks. Und ja, es sind zwei völlig verschiedene Geräte. Und die sind ja angekündigt gewesen für später im Jahr. Jetzt gibt es einen Termin, nämlich den 16. Oktober 2025. Da kommen beide Systeme auf den Markt. Es gibt aber weiter keinen Preis. Gerüchte hatten ja gesagt 599 und 899 Euro. Das ist weder bestätigt noch dementiert. Und ja, wer will, kann das definitiv bei Asus ROG in Halle 8 am Stand mal ausprobieren. Man darf sich nur nicht wundern, dass da dieser Xbox-Button nicht geht. Man will da nämlich am Stand vermeiden, dass jeder diesen Xbox-Button drückt, dann in diesem neuen Xbox-UI ist, hoffentlich im Xbox-Mode. Also es ist ja so eine Art, ja, so ein Big-Picture-Mode, wo dann eben nicht alles sichtbar wird, sondern aber jetzt eben nicht nur die Xbox-Spiele oder die Xbox-Store-Spiele, sondern auch Steam und Epic und Battle.net, wobei, glaube ich, vor Ort nur Xbox und Steam drauf war, zumindest auf dem Gerät, was ich mir angeguckt habe. Man kann dann aber auch alternativ ja in den Windows-Mode und dann hat man wieder sein Windows und muss da so ein bisschen rumtatschen. Ja, wer sich das mal angucken will, ich fand es eigentlich ganz spannend, der kann das auf jeden Fall bei Asus machen. Ich weiß nicht, ob man die Chance auch noch woanders hatte bei Xbox. Fabian, ich bin nicht einmal an einem Xbox-Stand im öffentlichen Bereich vorbeigekommen. Ich war aber auch wirklich nicht in jeder Halle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war aber Halle, was war das dann, Halle 9?
Ich weiß nicht, welche Halle es ist, aber gibt es irgendwo ganz hinten, also vom Foyer aus gesehen, auf der ganz anderen gegenüberliegenden Seite.
Ja. Denn man vermeidet ja als Fachbesucher ab Donnerstagmittag, wenn dann auch, wer schon mal auf der Gamescom war, kennt das ja, wenn es richtig voll wird, dann wird ja dieser große Flur, ist es?
Ich glaube, es heißt Foyer tatsächlich.
Okay, der wird dann ja zur Einbahnstraße und dann dauert das einfach ewig,
also so,
und drei Tage.
Also so ab der Hälfte wird quasi die eine Richtung wird abgesperrt, also wird quasi so eine diagonale Linie reingezogen und man wird, wenn man Richtung Entertainment Area will, dann nach draußen geleitet und muss einmal noch um die halbe Messe drumherum laufen, um dann von hinten quasi wieder normal durchzulaufen, zurückzukommen. Und das Problem ist, wenn man als Pressebesucher vor Ort ist, hat man in der Regel Termine, die Termine sind dann eine halbe Stunde, Stunde oder was auch immer. Man hat dann vielleicht, wenn man Glück hat, 10 Minuten dazwischen, um was zu wechseln. Und vielleicht nimmt man sich sogar mal einen Slot frei und hat eine ganze Stunde Zeit. Aber selbst wenn man eine ganze Stunde Zeit hat, man kann halt nicht in die Entertainment Area gehen, in Halle 9 ganz hinten am Ende. Oder Halle 7 ist, oder welche, 8, welche jetzt ganz hinten, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es ist 9, ja. Oder nicht? Es ist 8?
Nee, 8 ist der Abschluss.
So, ja. Man kann da nicht hingehen, weil man allein für diesen Weg außenrum so viel Zeit braucht, dass man, wenn man angekommen ist, quasi schon wieder zurückgehen muss, wenn man sonst seinen nächsten Termin, für den man eine Stunde Zeit hatte, nicht mehr bekommt. Deswegen ist das Ganze quasi als Pressebesucher, der halt einen Schedule hat, ist das Ganze tabu, der Entertainment-Bereich.
Und ich sag dir was, ich habe das ja am eigenen Leib dann auch nochmal erfahren. Kleiner Fauxpas meinerseits, Epic Games hatte ein, die haben so ein Media Lunch, man konnte da von, ich glaube, 11:30 bis 14 Uhr mal Hallo sagen, kommen, dann hätte es was zu essen gegeben, außerhalb des Messegeländes. Und wer schon mal auf der Gamescom in Köln gewesen ist, der weiß, wenn man da von Messe Deutz kommt und direkt Eingang Süd reingeht und möglicherweise geht man aber auch die 10 Minuten Umweg bis Messe Ost, vielleicht ist da leerer, weiß ich nicht. Heute vielleicht nicht mehr, morgen vielleicht nicht mehr. Aber wer da direkt die Treppe hochgeht, der läuft ja in so einem Restaurant The Ash vorbei. Und da hatten die das letztes Mal. Und ich hatte mir, als die Einladung kam, schon angeguckt, wo das ist natürlich. Und da habe ich gedacht, ach, das ist was anderes als letztes Jahr. Da habe ich mir noch angeguckt, wo das ist. Weil außerhalb der Messe, da gibt es ja teilweise Veranstaltungen, oder in der Vergangenheit hat sowas gegeben, da wurde man mit dem Bus irgendwo hingekarrt und war 3 Stunden weg. Also hat man lieber gesagt, nee, tut mir leid, mache ich lieber nicht. Das wird mir jetzt auf der IFA in 2 Wochen alles wieder, da ist ja gefühlt, ist da die Messe ja auch in ganz Berlin verteilt, weil die Hersteller glauben, sie hätten als einzige eine Veranstaltung zu mir. Aber zurück zu Gamescom. Und das war letztes Jahr da in diesem Diesch. Und ich wusste, dass es dieses Jahr auf der Nordseite ist, aber da direkt, wenn man rausgeht, noch unter der Straße durch, das ist ja so eine Hochstraße, und da ist es gleich. Und ich bin aber, weil ich so fasziniert vom Gamescom-Ambiente gewesen bin und das ja letztes Jahr da gewesen bin, bin ich dann zu The Ash gelaufen, habe dann, als ich die Messe verlassen habe, nochmal nachgeguckt, wer da jetzt eigentlich mein Ansprechpartner gewesen ist. In dem Moment denke ich, ach nee, das ist ja nicht Messe Süd, das war doch da Messe Nord. Habe ich direkt eine nette E-Mail geschrieben und gesagt, dass ich nicht mehr komme, weil es halt völlig absurd gewesen ist, jetzt in der Stunde, die ich dafür eingeplant habe, komplett zurückzulatschen, dann da mehr als nur Hallo zu sagen und dann wieder zurückzurennen.
Das ist alles muss man schon unfassbar planen. Groß. Das ist auch das, was ich so teilweise bei Gesprächen oder was ich so kurz aufgeschnappt habe, gehört habe. Auch, also es sind ja natürlich sehr viele internationale Besucher auch da. Im Pressebereich sowieso, bei den Entertainment-Bereich-Besuchern weiß ich nicht, ob es da genauso stark ausgeprägt ist, aber zumindest im Pressebereich kommen ja Spieler, Vertreter, Pressevertreter, Journalisten, Creator aus der gesamten Welt zusammen, wenn man so möchte. Und was ich ganz häufig gehört habe, war ein "This is huge" und "Das ist das größte Messegelände, auf dem ich jemals war. Ich war noch nie auf so einer großen Messe. Es ist alles so weit." Und das
ja, ich meine, die CES Anfang des Jahres, Las Vegas, ist natürlich auch riesig dadurch, dass die, wie jetzt die IFA von einigen Herstellern anscheinend analog ausgelegt wird, dass ja vieles gar nicht auf dem Messegelände, was super kleines, stattfindet, sondern den ganzen Strip hoch und runter in den Hotels. Aber wenn die sich wirklich auch auf das Messegelände beziehen, dann ist das schon so. Und die IFA war sicherlich mal noch größer, aber ist es halt einfach mittlerweile nicht mehr. Wobei auch die Gamescom, ja, es ist, die Wege sind wirklich weit. Und ich finde, auch wenn man auf den Hallenplan guckt, hat man immer nicht so das Gefühl, weil das sieht alles so zusammengemuggelt aus. Aber die Hallen sind einfach auch wirklich, wirklich groß. Und ja, ich bin trotzdem jedes Jahr gerne wieder da. Ich finde, das ist toll, das so zu erleben. Ich finde auch spannend durchaus diesen Wechsel zwischen Terminen im Businessbereich, wo es immer noch relativ voll ist, aber trotzdem natürlich viel, viel ruhiger und dann aber auch immer wieder die Chance zu haben, auch dann an einem Donnerstag, und ich bin ja bisher noch nie bis auf einmal, glaube ich, am Freitag da gewesen, aber eben mal in die Entertainment-Hallen reinzugehen, zu gucken, wie erlebt denn ihr, die ihr nicht die Fachbesucher seid, die Messe, wie kann ich denn aber auch als Fachbesucher, als Privatbesucher die Messe erleben, die Stände mal anzugucken, zu sehen, wie angestanden wird, wie in den Merch-Hallen sich überlegt wird, wo man jetzt sein hart verdientes Geld reinsteckt. Und ich, ja, und man merkt es auch bei den, wenn man dann in der Business-Ära mit den Firmenkontakten spricht, die sind zwar alle heilfroh, dass sie den Tag über da letztendlich ihre Termine haben, weil es natürlich, wenn du da 10 Stunden auf der Messe bist, oder 8 sind es ja dann, 8, 9 sind es, an die Substanz geht, aber jeder von denen hat sich irgendwo einen halben Tag, ein paar Stunden mal geblockt, wo er auf jeden Fall noch mal über die Messe gehen wird, um das halt natürlich auch zu erleben, was da los ist. Weil wenn du nur im Businessbereich bist,
dann verpasst du ja sehr halt viel, das die stimmt
Gamescom.
Schon. Ja. Auf jeden Fall.
Fabian, insofern würde ich sagen, sind wir nächstes Jahr wieder da.
Ja, oder? Aber was man natürlich auch verpassen konnte diesmal, was du auch verpasst hast, ist natürlich...
Ach ja, du wolltest ja natürlich. Jetzt, ich habe
das Highlight der bitte. Messe. Das ja. The Witcher in Concert Event in Halle 1 am Mittwochabend.
Mittwochabend. Ja. Da hast du ja überlegt, ne? Weil Mittwochabend war ja dann auch die Schiffparty bei Asus. Du bist dann mal doch zu The Witcher in Concert.
Kurzfristig sogar noch, weil ich wusste ja, ich hatte ja die News damals dazu geschrieben, als sie das angekündigt hatten, im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums von The Witcher 3. Das Spiel ist ja tatsächlich im Mai eine Dekade alt geworden. Und da hieß es schon, ja, wir machen halt diese Konzertreihe. Einmal
Klassisches Konzert mit dem Soundtrack.
Ja, dazu komme ich jetzt. Und also einmal um die halbe Welt gefühlt und der Auftakt ist dann halt eben, also klar, es gab halt eine Premiere in Polen, in Warschau für CD Projekt und geladene Gäste, aber die öffentliche Premiere ist im Endeffekt zur Gamescom. Jetzt fangen die, also die fliegen jetzt nächste Woche in die USA und machen da erstmal dann irgendwie, weiß ich wie viele, aber das war jetzt hier das Erste, passenderweise, wobei ich mich auch frage, am Mittwochabend, weil für ganz öffentliche ist es ja nicht, weil am Mittwoch sind ja dann doch überwiegend noch Fachbesucher und Aussteller und Presse halt eben da, weil die Wildcards schon
aber teuer sind. Aber kann man da auch ohne, also man musste halt Gamescom
Nee, musste man nicht, aber man musste dann ja trotzdem als kompletter Privatbesucher mit einem normalen Ticket einen Tag früher da sein. Das war aber was ganz Separates, also man konnte zum Konzert gehen, ohne zur Gamescom zu gehen, man konnte auch zur Gamescom gehen, ohne zum Konzert zu gehen, natürlich.
Genau, die Halle 1 ist ja auch insofern noch frei, weil die ist ja nicht belegt durch die Gamescom als solche.
Ist sie dieses Jahr schon. Dieses Jahr haben sie ihre Event-Arena dahin ausgelagert. Da war ja zum Beispiel auch die Opening Night Live. Und da wird doch am Donnerstag, also gestern und heute am Freitag, am Wochenende wird da auch Programm sein. Sie war halt nur am Mittwochabend quasi geblockt, reserviert von diesem The Witcher-Konzert. Und man hatte dann aber Zugang von außen so. Und ich wusste schon, dass das stattfindet. Und ich habe ja im Team bei uns mich darum bemüht, irgendwen zu überreden, mit mir dahin zu gehen. Es wollte aber niemand. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann lässt es halt sein. Und dann schaust du halt, dass du...
Was heißt, es wollte niemand? Also es geht ja auch nicht darum, dass ich mich hemmungslos bei Asus besaufen wollte. Spoiler, habe ich nicht. Aber warum geht man dann auch da ganz gerne dann doch noch mal abends aufs Schiff oder damals die letzten Jahre ins E-Werk, da ist halt einfach jeder und wenn man noch mal jemanden treffen will, mit dem mal kurz reden und auch dafür sind Messen da und für mich die Gamescom jedes Jahr eigentlich insbesondere der Anlass, dahin zu gehen, dann ist es halt abends dabei, also auf dem Schiff. Insofern habe ich dir viel Erfolg, viel Glück gewünscht, dass du noch eine Karte kriegst, denn das war ja der Catch.
Ja.
Da gab es noch Karten, während alles andere ausverkauft ist, was für dich erreichbar wäre.
Genau, also ich hatte dann halt mir so gesagt, komm, verschiebst du das Ganze in die Zukunft, schaust du dann halt mal im November, glaube ich, sind sie halt nochmal in Deutschland, sind da in einigen größeren deutschen Städten. Und es gab auch noch lange Zeit Tickets für Frankfurt, was nicht so weit von mir jetzt weg wäre, aber dann habe ich ja nochmal geschaut, kurz vor der Messe, und da war es halt nur noch Hamburg und München, und das ist dann halt schon ein bisschen weiter weg und es war auch ziemlich teuer dann. Dann habe ich mir kurzerhand auf der Messe gesagt, komm, schaust du mal, ob es eventuell du Glück hast und du findest an der Abendkasse dann noch ein Ticket. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet. Also ich habe so ein bisschen vorher rumgelümmelt, bin dann durch die Taschenkontrolle, die ein absoluter Witz war. Also hättest du sonst was mit reinnehmen können, aber ja, dann war ich da halt bei der Einlasskontrolle und habe mal so nachgefragt, ja, gibt es eventuell noch Tickets an der Abendkasse? Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, man lacht mich jetzt aus oder man schmeißt mich raus oder beides. Und dann hieß es aber, ja doch, tatsächlich, wir haben noch ein paar. Und dann wurde ich da hingeleitet zu so einer Dame, die hatte tatsächlich noch so, keine Ahnung, ein Dutzend Tickets auf der Hand. Und da durfte ich mir dann eines aussuchen und durfte dann tatsächlich noch rein. Als ich reinkam, hätte es eigentlich schon losgehen sollen, aber ich war nicht der Einzige, der spät an war. Deswegen wurde das Ganze dann so, hat sich ein bisschen verzögert. Und boah, das war voll. Also das, ich glaube, dass, also es waren drei Blöcke oder vier, an die 80 Reihen, teilweise an die 100 Stühle pro Reihe. Also wenn man sie mal kurz überschlägt, auch über die Ticketpreise, was die da eingenommen haben, dann ist das sehr, sehr viel Geld.
Und wie viel Geralds hast du gesehen?
Ich war nicht ganz vorne leider, das wäre noch teurer gewesen, hätte man noch früher an sein müssen, aber da waren wohl sehr viele Cosplayer, aber ein paar habe ich schon gesehen, also natürlich Geralds und Triss und Yennefers und Ciri's und...
Ja, aber auch andere Charaktere vertreten.
Genau, genau.
Oder dann alle aus dem Witcher-Universum, nein.
Überwiegend natürlich, ich meine, es ist natürlich ein The Witcher-Konzert. Ja, und was es im Endeffekt war, was sie genommen haben, ist Gameplay-Szenen aus dem Spiel. Markante Gameplay-Szenen natürlich, teilweise mit dem Originaldialog, also auf Englisch teilweise mit zusammengeschnitten, untermalt. Teilweise haben sie auch Artworks genommen oder Cinematics, teilweise auch neu gecuttet, also als Remix, wenn man so möchte, und haben das mit Live-Musik unterlegt. Und das kann einfach nur der Soundtrack gewesen sein, wie man ihn kennt aus dem Spiel. So, als würde man das Spiel spielen, nur halt eben ja, mit Ensemble-Musik. vor Ort.
Ja, Orchester. Und, ne, also es ist ja schon, ich habe ja die Bilder gesehen.
Ja.
Es ist ja kein Kammerorchester, also aber es ist kein ausgewachsenes Symphonieorchester. Genau. Das ist schon, ja.
Ja, also da kann man sich jetzt streiten. Das ist so die Kritik, die ich teilweise ein bisschen mitbekommen habe. Sie lassen das auf der Website oder generell online, lassen sie das schon so klingen, als würde man da jetzt einem Symphonieorchester gegenüberstehen, eine Orchesterklänge, und dann zeigen sie da ganz tolle Fotos, natürlich so reingezoomt, dass man nicht erkennt, wie groß das Ganze da ist. Ich war dann auch ein bisschen verdutzt, als ich dann gesehen habe vor Ort, ja, es ist halt eher so eine...
Ja, wie viele Musiker sind das? 30, 40 sind das aber schon, oder?
Ich
glaube
nicht, dass es 40 sind. Also ich hätte jetzt noch gesagt 20 bis 30. Es ist, ja, okay. Gut, ist natürlich auch die Frage, ob man nur die Instrumente zählt oder auch die Sängerinnen. Aber Orchester ist schon ein Stretch. Also ob man jetzt Ensemble, vielleicht Kammerorchester, ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber es ist nicht das, was man erwartet, wenn man Orchester hört. Es ist kleiner so. Aber es war trotzdem natürlich sehr eindrucksstarke Musik, und die erste Hälfte war noch so ein bisschen träge, es waren zwei Hälften, und weil sie wirklich halt hauptsächlich hingegangen sind und Instrumentalmusik aus dem Spiel halt eben ja wiedergegeben haben, das war schon schön, das war schon nett, aber die zweite Hälfte war dann wirklich richtig toll, weil sie dann auch angefangen haben, die gesungenen Lieder oder zumindest die Lieder, die halt eben in irgendeiner Art und Weise Gebrauch von Stimmen machen, dann halt eben wieder zu geben, und das war sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Also ich habe dich danach auch auf unserer gemeinsamen Heimfahrt nach Düsseldorf als sehr fröhlichen, ausgeglichenen Kollegen erlebt. Erst und einzige Mal auf der Gamescom.
Nein, nee, also ich bin sehr froh, dass ich das noch gemacht habe im Nachhinein. Das war schon eine schöne Erfahrung. Und
so, und dieses Mal gibt es auch mal wieder eine Hausaufgabe, und zwar nicht für dich, sondern für euch, liebe Zuhörer. Wir haben jetzt ja zumindest den einen oder anderen von euch auch mal persönlich vor Ort getroffen. Erstens, wie seht ihr das? Sollen wir nächstes Jahr uns mal irgendwo treffen? Angekündigt im kleinen Kreis, hier im Podcast, auf der Website, wie auch immer. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da am Ende ein Verbot bekommen, die Messe noch
nächstes zu besuchen. Jahr so groß kriegen wir das nicht. Wir hin. Das Schiff auf mich aus.
Ja. Ansonsten, wer war auf der Gamescom? Wer geht noch hin? Wie lange habt ihr angestanden und wo? Was sind eure Tipps und Tricks, den Tag möglichst effizient zum Schiffen? Nehmt euch Stühle mit, wie viel zu essen, zu trinken nehmt ihr mit? Wo geht ihr aufs Klo?
Oh, da habe ich eine Empfehlung, aber die funktioniert nur, wenn man ein Presseticket hat.
Ja, richtig, ich kenne sie auch. Eingang West, ja. Raus. Ja. Das ist nämlich, weil, also nochmal, um euch einen Eindruck zu geben, auch diese Business Area, die Business Hallen, da denkt man ja wirklich auch immer wieder, denke ich, naja, hier kann ja nicht so viel los sein, hier kannst du ja mal eben austreten gehen. Aber auch da steht man dann halt vor den 20 Pissoirs auf der Männertoilette Schlange, und zwar zu jeder Zeit dann am Donnerstag. Und insofern, Fabian, ja, ich hatte dann auch wie du gehofft, dass direkt vom Ausgang West, wo aber nur Fach und Presse rein und raus darf, dass das da noch gut ist. Und ich bin ja kurz vor dir gegangen gestern, und da hatten wir beide anscheinend die gleiche Idee. Da war ich allein.
Ja, genau. Also ich bin im Laufe der Messe, ich hab meine Routen strategisch so geplant, dass ich immer wieder an diesem Eingang, Ausgang West vorbeikomme.
Ach so, das hast du mir aber nicht erzählt. Ja, doch.
Und das habe ich auch schon länger so gemacht, auch die letzten Jahre schon. Und dann kann man da halt auschecken mit seinem Ticket, 10 Minuten entfernt, 10 Meter entfernt. Minuten wäre lustig. 10 Meter entfernt ist eine riesige Toilette. Und dann checkt man halt wieder ein danach. Und das Gute beim Presseticket ist ja, dass du kannst so oft rein und raus und wann und wie und wo du willst. Als Besucher natürlich jetzt kein, also als Privatbesucher hilft dieser Tipp hier natürlich 0 Meter weit, aber für Presse- oder Fachbesucher ist es Gold wert.
Und für alle unter unseren Zuhörern, die irgendwie an ein Presse- oder ein Fachbesucherticket gekommen
oder Ausstellerticket
sind, gilt es. Ja. Also berichtet doch einfach mal davon, von euren Gamescom-Erfahrungen und ob wir uns nächstes Jahr da mal irgendwo irgendwie verabredet treffen sollen. Fabian, ich denke, wir sind wieder da. Für mich ist es dieses Jahr, nächstes Jahr dann auch wieder ein Spaziergang. Da rutschen ja die Sommerferien in Berlin eine ganze Ecke nach vorne, nämlich 4 oder 5 Wochen. Da ist die Gamescom dann nach den Sommerferien und nicht wie dieses Jahr in der 4. Ferienwoche, wo man dann noch seine gesamte familiäre Urlaubsplanung nach der Messe ausrichten muss. Und die IFA fällt ja dieses Jahr sogar auch noch da rein. Ja, und da freue ich mich dann aber auch schon wieder drauf, dort zu sein. Und auch wenn du dich nicht freust, ich gehe fest davon aus, dass du wieder mitkommst. Ja, und nächste Woche wird Hotel gebucht. Es geht diese Woche noch nicht, weil es ist noch ein Jahr und eine Woche im Voraus. Aber ich habe mir schon die Erinnerung im Kalender gemacht. Weil wenn man das nicht früh genug macht, dann ist es irgendwann echt zu spät. Ja. Fabian, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Dann vollends erholt. Du von der Gamescom, ich von meinem Urlaub. Und der Gamescom. Ach. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.